Wir haben vorige Woche nach allgemeinen einleitenden Bemerkungen ein bisschen über Abgrenzung und Gestalt der Periode gesprochen, die wir behandeln. Sehr wichtig, dass es einem klar ist, dass es sich da nicht um ein homogenes Stück handelt, auch nicht einmal bei dem einen Teil, den man Mittelalter nennt, sondern dass diese Periode sowohl im Anfang wie auch an ihrem Ende sehr offen ist. Also ich habe Sie da auf dieses Beispiel hingewiesen oder diesen Witz Ihnen erzählt von den römischen Politikern und Beamten so Ende des 5., Anfang des 6. Jahrhunderts, die so quasi selber nicht bemerkt haben, dass es mit ihnen schon aus ist eigentlich. Auf der anderen Seite dauert das Mittelalter sehr viel länger, wie man auf Wienerisch sagen würde, als die Polizei erlaubt. Descartes einerseits, den haben wir erwähnt, tut so, als könnte er auf die 150, 200 Jahre Renaissance, die schon eine Bewegung gegen das Mittelalter war, einfach vergessen und so tun, als wäre er der Erste, der mit der scholastischen Philosophie aufräumt oder da was dagegen unternimmt, was eine seltsame Sache ist. Ich habe Ihnen dann Fußnote dazu gesagt, noch seltsamer ist nur, dass ihm das immer geglaubt wird. Zugleich aber ist es so, dass es fast noch zu seinen Lebzeiten sowas gibt wie produktive Entwicklungen dieser Scholastik. Also das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es hat keinen Sinn, sich darauf festzulegen, dass man sagt, das fängt da in diesem Jahr an und da hört es auf. Ich habe dann etwas über Boethius speziell gesagt, als den mehr oder weniger letzten spätantiken Philosophen, der eine lebendige Beziehung noch zu den Texten Platos und Aristoteles gehabt hat. Der ist so als Marke im Jahre 524 gestorben. Und danach, hat schon vorher eingesetzt, aber danach sieht man dann etwas, was man so richtig als Zeit des Verfalls betrachten kann, wo eben politische Strukturen zerbrechen, wo die materielle Infrastruktur zugrunde geht, die die Römer aufgebaut haben, wo sich alles, was politische Organisation oder gesellschaftliche Organisation ist, total dezentralisiert und wo wir vor allem in Kontinentaleuropa diesen massiven Bevölkerungsrückgang sehen. Und dann im 8. Jahrhundert beginnt allmählich wieder eine Wende, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch als karolingische Renaissance bezeichnet. Und da haben wir aufgehört mit diesem Zitat des Engländers Alcuin, Lehrer Karls des Großen, der da zu seinem Chef per Brief sagt, wenn sich viele finden, die an den von dir initiierten Studien teilnehmen, dann könnte Athen im Frankenreich wieder auferstehen, ein Athen noch strahlender als das erste, nämlich erhöht durch die Lehren unseres Herrn Jesus Christus, könnte unsere Schule die Erfolge der platonischen Akademie überstrahlen, wo man sich Ruhm erwarb durch die Ausübung der sieben freien Künste. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, über den wir dann heute noch sprechen werden. Was hat der zur Verfügung? Worauf bezieht sich der zurück? Eindeutig mal auf Plato. Aber wie hat er sich auf den Plato zurückbeziehen können? Da können wir annehmen, sind als Vermittler eben solche Autoren wie dieser Boethius, aber vor allem Augustinus relevant gewesen. Aber was uns noch mehr interessiert ist, dass der offenbar als die Instanz, von der man die Philosophie beziehen könnte, diese antike Philosophie her beziehen könnte, dass er diese Instanz gar nicht mit dem Wort Philosophie bezeichnet, sondern in Wirklichkeit unpassenderweise mit dem Begriff der sieben freien Künste. Also, was das ist, müsste man eigentlich verstehen, und was das ist in Bezug zur Philosophie, damit man den Background sozusagen einer beginnenden philosophischen Profilierung in dieser Zeit verstehen kann. Also da ist es klar, das ist der Grund dafür, dass ich jetzt in dieser Stunde Ihnen ein bisschen was über antike Philosophie sagen werde. Wer von Ihnen hat denn schon so einen Kurs, eine Vorlesung, Einführung in antike Philosophie besucht? Schon bei dem Herrn Kollegen Karamanolis? Ich gebe Ihnen auch nicht einmal eine Kurzfassung von dem, was man da lernt, sondern ich gebe Ihnen eine Perspektive auf ganz allgemeine Zusammenhänge, Strukturen, Aspekte, die für uns wichtig und interessant sind. Ja, das ist also Sachen, die wir brauchen, wenn wir im Mittelalter uns orientieren wollen. Wichtigsten Anknüpfungspunkte in der antiken Philosophie. Der eine Punkt ist dieser Vorgang, in dem Plato für das, was seine Lehre ist und zum Teil eben eine Aufbereitung oder Transformation der Lehre des Sokrates darstellt, der Prozess, in dem Plato für diese seine Lehre das Wort Philosophie sich erwirbt. Also, dass dem, was da ist, den Inhalten, um die es da geht, wie es dazu gekommen ist, dass die Philosophie genannt werden, von ihm selber. Wofür, wogegen wurde diese Bezeichnung sozusagen appropriiert, angeeignet, erobert? Da muss man sich die Situation anschauen, in der er mit dieser seiner Lehre, in der Plato und Sokrates mit ihren Lehren, mit dem, was sie gesagt haben, gestanden sind gegenüber anderen Leuten, die auch irgendwas gesagt haben und zum Teil auch gegenteilige Sachen gesagt haben. Die Hauptkonkurrenten, das weiß man ja aus den platonischen Schriften selbst, die Hauptkonkurrenten von denen waren jene Leute, die man bis heute eben die Sophisten nennt. Also man muss, diese sophistische Bewegung ist der Background, in dem sich da sein Selbstbewusstsein erwirbt, was man eben Philosophie nennt seit Plato. Also das waren Leute wie Protagoras, Gorgias, Hippias, Thrasymachos und so, und viele von denen kommen ja bei den Platon auch in mehr oder weniger rühmlicher oder unrühmlicher Weise vor. Diese Sophisten wollten zu der Zeit Platos eigentlich gar nicht mehr Sophisten genannt werden. Es hat davor nicht lange davor eine Phase gegeben, in der ein Sophist zu sein was Feines war, was Ordentliches. Ja? Was diese Leute gemacht haben, das waren so etwas Ähnliches wie generalisierte Bildungsexperten. Ja? So was, die haben aber natürlich nicht nur Bildungsprogramme entwickelt und angeboten und verkauft, sondern auch noch andere Sachen. Also zwei wesentliche andere Sachen haben sie noch angeboten, nämlich politische Beratung, und sie haben auch angeboten, was man, da überschneidet sich dann ihr Berufsfeld sozusagen mit dem von anderen Leuten, Redekompetenz. Also was die konnten, war sozusagen als Redner einen Auftritt hinlegen. Wenn man gesagt hat, also wir feiern da das und das, da brauchen wir wen, der jetzt wirklich eine Rede hält, 1,5 Stunden lang, so, dass die Millionen, die da im Stadion sitzen, nicht rausgehen, denn da holen wir uns den sowieso. Na, der kostet natürlich auch. Das ist ja einer der Vorwürfe von Plato gewesen, dass die Geld nehmen für ihre Tätigkeit. Ein hochgebildeter, eventuell auch spezialisierter Intellektueller, Multipurpose-Intellektuelle war das. Aber zu der Zeit Platons wollten die gar nicht mehr Sophisten heißen. Da ist das Wort Sophist schon ein bisschen in diese Richtung abgeglitten, die wir auch heute da, also in der Bedeutung des Wortes spüren, Sophisterei, ja, sozusagen Haarspalterei. Etwas, was die natürlich auch sehr stark kultiviert haben, manche von denen, und wo es Kontakte dann mit der Philosophie gibt, ist sozusagen die Kunst des Streitgesprächs. Ne? Und das ist so ein Grund, der da. Ja, wollen Sie? Ja, das heißt mehr sowas, das weiß ich nicht, warum das so, aber das ist nett. Ne? Also pfiffig heißt das, ne? Sozusagen. Aber das, ja, ja, okay, ja. Weiß ich, kann nicht genau erklären, warum das bei uns. Dafür importieren wir ja dieses Wort sophisticated, das ist jetzt auch schon fast ein deutsches Wort geworden. So, und für die, wie die nicht mehr Sophisten genannt werden wollten, da war für die auch eine Option, sich Philosophen zu nennen. Die haben auch tendenziell, also die konnten sich Rhetoren, Redner nennen, aber Philosoph war auch eine Option. Das heißt, was man verstehen muss, ist, um den Titel Philosoph, wer ist ein richtiger Philosoph, hat so ein bisschen ein Gerangel gegeben. Welche sind die, die sich mit Recht Philosophen nennen können? So wie man heute sagt, wer darf sich denn mit Recht Psychologe nennen und das unten auf seinen Türschädel schreiben und dann von Leuten, die sich bei ihm in einer Sessel oder auf die Couch setzen, Geld verlangen. Ein anderes Wort, das da noch eine Rolle spielt, Rhetorik, Philosophie, Sophistik, ein Wort, das da noch eine Rolle spielt, ist das Wort Dialektik. Da sieht man auch sofort, dass das was mit der Redekunst, mit dem Reden zu tun hat. Also in einer wesentlichen Hinsicht geht es in allem dem um das Reden. Ja, bei all diesen Sachen. Um das Reden, das Richtige sagen können, etwas sagen können, was jemanden anderen nützt, etwas sagen können, was jemanden anderen überzeugt, etwas sagen können, was jemanden anderen beeindruckt. Und diese Kunst, diese Fähigkeit, sozusagen nicht nur zu haben, sondern auch weitergeben zu können. Sehr wichtiger Punkt, das auch weitergeben zu können. Und was ist jetzt das Besondere bei Plato? Zwei ganz verschiedene Sachen machen Plato aus und sozusagen das Fortschrittliche gewissermaßen an Plato in dieser Landschaft von verschiedenen Leuten, die sich da durchsetzen wollen. Das eine ist so quasi eine Sache, die liegt jetzt wirklich auf der theoretischen Ebene. Das ist, dass er konsequent und sozusagen durch alles, was er an Lehre vermittelt, hindurch diese Insistenz auf der Wahrheit hat. Also Wahrheit ist immer sozusagen alles andere, was eine Zweckmäßigkeit, ein Erfolg des Redens ist, muss immer sozusagen fundiert werden auf, oder ist fundiert auf einen Wahrheitsanspruch. Also eben, wogegen zum Beispiel, man sagt, Nützlichkeit. Ne? Das ist ja nicht eine völlig triviale Sache. Es gibt viele, viele Situationen, in denen der eigentliche Zweck der Rede nur erreicht werden kann, auch objektiv gesprochen, wenn man den Wahrheitsanspruch nicht konsequent verfolgt. Also wenn ich zum Beispiel Politiker, eine politische Gruppe oder einen, wie man damals gesagt hat, die Repräsentanten so eines Staatsstaates hätte überzeugen wollen von einem wissenschaftlichen Programm, und dann ist es unter Umständen völlig sinnlos, damit zu argumentieren, dass das, was ich sage, wahr ist und was alle anderen sagen, falsch ist, weil das zu erklären sozusagen 5 Jahre dauern würde und dann ist die Sache schon wieder nicht mehr aktuell. Ja? Sondern da kommst du auf andere Sachen als die Wahrheit in den Vordergrund zu rücken, unter Umständen. Es ist nicht immer die Wahrheit das, was sozusagen eine gute Sache am besten befördert. Das ist ein klar. Aber Plato hat immer darauf insistiert. Also es ist nicht völlig trivial, sozusagen immer darauf zu bestehen, dass das, was am besten überzeugt, die Wahrheit ist. Das ist ein schöner Spruch und letztlich und in gewissen Zusammenhängen kann man vielleicht sogar sagen, er stimmt. Aber man kann das nicht durchgängig auf einer Totalskala dessen, was mit der Rede bewirkt werden soll. Aber Plato hat darauf bestanden. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Damit hat er sich abgehoben gegen andere, dass er darauf immer bestanden hat. Der andere Faktor, der entscheidend ist für die Profilierung der platonischen Schule sozusagen, das ist, dass er auch wirklich eine sesshafte Schule gegründet hat. Die Form der Institutionalisierung, die er seiner Lehre gegeben hat, das ist der zweite ganz, ganz wichtige Punkt. Die platonische Akademie ist ein Ort, ja, ein ganz bestimmter Ort, ein Garten, wo die Leute hingehen müssen, um sozusagen von ihm unterrichtet zu werden oder um das zu lernen, was dort vermittelt wird. Wieder muss man sagen, im Unterschied wozu? Im Unterschied dazu, dass die großen bedeutenden Sophisten im Prinzip eigentlich Reisende waren. Das heißt nicht, dass die völlig ortlos waren. Die Sophistik hat ein großes Zentrum in dieser klassischen Zeit, hat ein großes Zentrum in Athen, aber im Grund waren die einzelnen Stars dieser Bewegung, waren Reisende, die im Mittelmeerraum herumgefahren sind, wo sie gebraucht worden sind, wo man ihnen was angeboten hat. Dort haben sie ihre Kompetenzen zur Verfügung gestellt. Hingegen die platonische Philosophie ist eben mit der Gründung dieser Akademie ausgezeichnet. Etwas, was noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist, dass Plato in dem, also das sind sozusagen die Inhalte, die hinter dem stehen, dass er sich mit seinem Anspruch darauf, dass das Philosophie ist, was er macht, sozusagen profiliert hat. Ne? Zur Philosophie, hat er gesagt, gehört dazu, dass das eine beständige Sache ist, dass es eine Sache ist, in der es uns auf die Wahrheit ankommt und nicht nur auf einen augenblicklichen Erfolg. Und etwas, was ihn noch sehr, was eine große Rolle im Weiteren spielt dann, was ihn schon auszeichnet, ist die Fähigkeit, teilweise auch sozusagen subkutan, unausgesprochen, Lehrinhalte, die schon existiert haben, Traditionen, die es schon gegeben hat, zu integrieren in sein Denken. Insbesondere das, was man das pythagoreische Denken nennt. Die Abgrenzungen, die er gesucht hat, waren vor allem die gegen die Rhetorik, Dialektik. Teilweise kann man, was Dialektik heißt, das gleichbedeutend mit der Rhetorik auch auffassen oder weitgehend überlappend. Aber für Plato war da ein Unterschied. Also gegenüber im Gebrauch des Wortes Dialektik war er ein bisschen, das war ihm sympathischer als Rhetorik. Er hat einen Platz für ein positives Verständnis von dem, was Dialektik heißt. Das Verhältnis von Dialektik, Redekunst überhaupt und Philosophie ist bei ihm so ein bisschen nicht überall gleich definiert. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass er eben darauf besteht, dass es was gibt und das kann er den Leuten beibringen. Das wichtiger, grundlegender ist als Rhetorik. Also manchmal steht er das so da, dass man sagt, da gibt es die einen, die machen Rhetorik, sollen es nur machen oder so, aber die können nicht die wahren Grundlagen dessen, was sie vermitteln, erkennen. Das kann nur die Philosophie. Manchmal stellt er es ein bisschen anders dar und sagt, in der Rhetorik selbst gibt es die Möglichkeit, dass sie sich sowas wie philosophische Grundlagen schafft oder erarbeitet. Also manchmal ist es eine Teilung und manchmal ist es einfach eine Schichtung innerhalb dessen, was Rhetorik heißt. Was wichtige Begriffe, die man dann noch einbeziehen muss, das werden wir dann so im Fortschritten, im Weiteren noch einarbeiten, ist das Verhältnis dieser Konstellation zu den beiden Begriffen Kunst und Wissenschaft. Also das Verständnis, die Rhetorik ist eine Kunst, seiner Auffassung nach. Was eine Kunst ist, na, vielleicht sage ich das doch, also was eine Kunst ist bei Plato, das ist ein sehr, das ist sehr wichtig, dass man das versteht, dass das ein sehr weiter Begriff ist, ein sehr allgemeiner Begriff. Eine Kunst ist eine Fähigkeit, die so hoch kultiviert ist, dass derjenige, der sie beherrscht, sie auch lehren kann. Das ist eine Kunst. Man kann jede Fähigkeit, die so hoch kultiviert ist, die ich so perfektioniert habe, dass ich sie auch effektiv lehren kann, ist eine Kunst, über die ich verfüge. Man kann gewisse Fähigkeiten sehr, sehr weit perfektionieren, ohne dass man imstande ist, sie weiterzugeben. Ja? Wir in unserem heutigen Sprachgebrauch sind dann manchmal auch schon geneigt zu sagen, das ist eine Kunst. Aber Plato nicht. Also ein schönes Beispiel ist das Kochen. Das Kochen ist so eine Sache, wo man sagen, es gibt Leute, die können kochen, die haben ihr ganzes Leben gekocht, haben ihre Fähigkeit immer verfeinert und jedes Mal, wenn man zu so jemandem geht und man kriegt was zum Essen, ist man einfach bezaubert und weg und hin und sagt, sag mal, wie ist das machst? Und da kommt nichts raus. Ja? Und es gibt andere, die können das selbe und können außerdem noch sagen, pass auf, komm, nimm da eine halbe Stunde Zeit und zeige dir und so weiter. Du musst nämlich wissen, so und so und das schwitzt bei der Temperatur und das bei der und solche Sachen. Und da würde Plato sagen, dann hat er eine Kunst. Ja? Dann ist es eine Kunst. Also eine Kunst ist eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, die intellektuell durchgearbeitet ist von dem, der sie hat. Eine Fertigkeit, die man nicht nur hat, sondern die man auch versteht. Und weil man sie versteht, auch einem anderen beibringen oder erklären kann. Eine intellektuell durchgearbeitete und auf das Niveau der Lehre gebrachte Fertigkeit. Das ist eine Kunst. Und die Rhetorik ist eine Kunst. Wenn und nicht nur eine Fertigkeit, wenn wir verstanden haben, was die Grundlagen sind, auf denen sie funktioniert. Also zum Beispiel, wenn wir verstanden haben, was die Grundlagen dessen sind, was man Überredung nennt. Und da hat Plato eine Theorie, die ist rasend allgemein. Also da ist man ganz baff, wie blitzartig man da in ganz allgemeinen Sachen sagt, was ist Rhetorik? Sagt er, Rhetorik ist die Kunst, die Seele eines anderen planmäßig, sozusagen die Seelenzustände, Metallzustände eines anderen Menschen planmäßig in absehbarer Weise zu beeinflussen. Gut. Und was wird da vorausgesetzt? Es wird vorausgesetzt, dass man weiß, was eine Seele ist. Also zack, bevor wir sagen können, die Rhetorik ist eine. Von jedem, der beansprucht, dass er Rhetorik als Kunst betreiben kann, müssen wir eigentlich verlangen können, dass er eine Theorie der Psyche, der Seele hat. Das ist sehr aufwendig. Also das sehen Sie genau, wie das dann schon in die Philosophie rübergeht. Ne? So, das ist ungefähr so seine Einstellung. Diese Sache mit der Wahrheit, ich weiß nicht, ob ich da das wissen Sie ja sowieso. Nicht? Also das diese Sache mit der Wahrheit bei Plato so doch schon was ziemlich Angestrengtes ist. Er besteht darauf, dass, dass sozusagen das, was ein legitimes und philosophisch gerechtfertigtes Reden ist, immer hinsichtlich seiner Wahrheit ausweisbar sein muss. Auf der anderen Seite, Sie müssen das als eine Spannung sehen, auf der anderen Seite ist ihm klar, dass Wahrheit ein extrem knappes Gut ist. Sozusagen, wenn man hingeht und irgendwas sagt, dann zu zeigen, dass es auch wirklich wahr ist, was man gesagt hat, ist sehr schwer. In vielen Fällen sehr schwer. Es ist kalt draußen, sagt der eine. Das ist ein Beispiel von einem berühmten Sophisten. Der andere sagt, geh auf, jetzt haben wir doch gerade erst alles ausgezogen. Ne? Es ist warm. Oder, ne, so, oder das ist grün, sagt der eine. Der andere sagt, zum Doktor, blau. Ne? Was ist wahr? Jetzt kommt der Dritte. Ne? Kann lang dauern. Da kommt einer, der tauscht die Lampen aus. Furchtbar. Ne? Also, solche Sachen sind für Plato, jetzt, das ist natürlich ein bisschen karikiert, sozusagen ein Grund gewesen zu sagen, naja, in solchen Bereichen, wo es um Wahrnehmung geht und wo jeder von uns im Prinzip immer ein bisschen in einer anderen Position ist als jeder andere, da kann das, was Wahrheit ist, eigentlich nicht wirklich erreicht werden. Ne? Ja? Das ist nicht so einfach. Also vielleicht kann man das sagen. Aber zumindest genauso kann man sagen, dass er darauf besteht, dass es nur einen Standard für Wahrheit gibt. Also in einem bestimmten Sinn gibt es nur einen Standard für Wahrheit. Und der ist sehr, sehr streng. Was wahr ist, der ist sehr wienerisch. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Es gibt das, wo Wahrheit kann es überhaupt nur bei solchen Sachen geben, die sich nicht verändern, die immer gleich bleiben, die unter jedem Aspekt das Gleiche sind, so quasi und so. Ne? Also, dass es eine Stufenleiter zur Wahrheit gibt oder so, das ist sowas, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber was Wahrheit selbst ist, das ist eine sehr exklusive Angelegenheit. Und so ist es bei Plato, also das ist sehr rigid, diese Vorstellung. Daher kann es Wahrheit eigentlich nur seines Erachtens in einem Bereich geben, der, wie man so sagt, ziemlich jenseitig ist. Wahrheit gibt es nur in einem Bereich, wo die Sachverhalte, um die sich es dreht, unabhängig sind von unserer aktuellen, augenblicklichen Position in der Zeit, auf der Erde, nicht im Raum. Jenseits, nicht? Transzendent ist so das Wort, das dafür verwendet wird. Aber was haben wir dann davon? Wenn das sozusagen, was haben wir von dieser Sache mit der Wahrheit, wenn sie jenseitig ist? Und da spielt ein zweiter Aspekt eine große Rolle bei Plato, das ist dieser Gedanke, dass wir eben in der Rede selbst sozusagen, in der Rede, nicht in dem, was wir wahrnehmen, sondern im Reden selbst, sozusagen Kriterien dafür haben können, ob wir sozusagen das Wahre sagen, ob wir überhaupt imstande sind, uns innerhalb eines Austausches von Wahrheit zu bewegen oder nur Meinungen und Vermutungen austauschen. Also es gibt diese Jenseitigkeit und das, was diese Jenseitigkeit dessen, was wahr sein kann oder nicht, diese sogenannten Ideen, ne, was das vermittelt mit unserer wirklichen Welt, in der wir uns tatsächlich bewegen, ist der Diskurs, das Reden. Man kann, wenn mehrere miteinander, und das ist das, was Sie in diesen sokratischen Dialogen immer wieder bemerken, das, was man dort spürt, manchmal auch sehr unangenehm spüren kann, dass der Sokrates, wenn er mit den anderen Leuten redet, die sozusagen immer zwingt in irgendeine Art von Argumentation, aus denen immer was herauszwingen will, was von der Art ist, dass es gar nicht anders sein kann. Und so. Und wo die ihm zustimmen müssen, wo sozusagen eine ultimative Zustimmung und Unausweichlichkeit verlangt wird. Und wo man immer das Gefühl hat, dass man möchte gerne sagen, also jetzt gibt doch endlich eine Ruhe. Und so, und dann, ja, was ich sage, ist ja auch nicht ganz deppert. Aber das interessiert den nicht. Das, was nicht ganz blöd ist, sondern ihn interessiert nur das, was überhaupt nicht blöd ist. Für Plato ist der entscheidende Punkt in der Philosophie, wenn sozusagen ein philosophisches Statement beurteilt wurde, der entscheidende Punkt ist der, dass entweder ist wahr oder es ist gar nichts. Wie der berühmte Filmproduzent David O. Salznick, na, Gone with the Wind, einer der bedeutendsten Männer in dieser Branche, die hier gelebt haben, als Wahlspruch gehabt hat, there are only two classes, first class and no class. Also es gibt das Wahre und das andere ist nichts. Ja? Und diese platonischen Dialoge, diese sokratischen Dialoge, die dienen dazu, aus dem Herumgerede aller anderen, der Sophisten, der Amateure und so weiter, aus dem das herauszuheben, diesen einen Kristall des wahren Diskurses. Eine Einsicht, eine Präsenz sozusagen von dem, was die Idee des Guten, die Idee der absoluten Gerechtigkeit, die allen unseren Vorstellungen von richtig und falsch, unseren ungefähren Vorstellungen von dem, was richtig und falsch, zugrunde liegen muss, als Maßstab. Das ist sozusagen diese, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn, ja, also da haben wir jetzt was gesagt über Wissenschaft. Könnte man noch ein Wörtchen sagen. Aber sage ich nicht. Also Wissenschaft ist, das Wichtige ist nur, Wissenschaft ist auf jeden Fall auch eine Kunst. Ja? Die Wissenschaft ist eine Kunst. Die Wissenschaft ist sozusagen so eine intellektuell durchdrungene Fertigkeit. Jetzt könnte man fragen, welche Fertigkeit? Das wird bei Platon nicht so gesagt, aber man kann es ihm unterstellen, die Fertigkeit, die Fähigkeit des Erklärens, die Professionalisierung des Erklärens. Ja? Na, bei Plato schon. Ja. Bei Plato schon. Aber natürlich ist es nicht so, dass es nicht vorher schon Wissenschaft etwas gegeben hätte, was wir als Wissenschaft bezeichnen. Ne? Es hat ja schon vorher Kulturen gegeben, die astronomische Kenntnisse, und der hat es auch zur Zeit Platos schon gegeben. Die Frage ist, ob dieses Wissen, das wir im Nachhinein als Wissenschaft bezeichnen, sozusagen unter dem allgemeinen Begriff Wissenschaft integrierbar, zusammenfassbar war, und was dann, wenn es das war, das ausmacht, dass man das alles Wissenschaft nennt und gewisse Sachen nennt man nicht Wissenschaft. Und da kann man sagen, schon bei Plato eigentlich, wenn es sowas gibt wie Wissenschaft und man fragt sich, was ist die Fähigkeit, die da kultiviert ist in dieser Kunst, dann ist es die Fähigkeit, Gründe anzugeben. Also nicht nur zu wissen, dass, wenn der Sonnenstand so und so ist, die Zeit gekommen ist, auszusehen. Und wenn der Sonnenstand so und so ist oder das und das, dann ist die Zeit, mit Erntevorbereitungen zu beginnen, sondern Gründe dafür, nach Gründen zu suchen. Wissenschaftler sind, das spielt und dann, aber richtig explizit wird das erst bei Aristoteles. Der große Unterschied, ein großer Unterschied zwischen der Philosophie des Aristoteles und Platos ist, Folgendes, der ist in einer gewissen Weise realistischer. Ja? Und zwar in diesem ganz normalen Sinne, dem wir sagen, es ist realistischer. Bitte? Aristoteles. Ja. Und zwar ist er insofern realistischer und konzilianter, als er hinsichtlich der Wahrheit und der Wissenschaft und so, interessiert ihn nicht so sehr, eigentlich interessiert es ihn überhaupt nicht, in dem, was so allgemein geredet wird, so eine scharfe Trennung zu machen zwischen dem, was die wahre Rede ist und dem, was das Blabla ist. Sondern der sieht die Sache anders, der sieht die Sache so, dass es darauf ankommt, wenn wir gute, haltbare, wahre Erklärungen in irgendeinem Bereich suchen, dann kommt es darauf an, dass wir in allem, was die Leute, die sich in diesem Bereich auskennen, schon gesagt haben, das herausfiltern, was dran gut ist. Wir müssen uns mit allem, auch mit dem, was nicht von vornherein so ein platonisch wahrer Diskurs ist, sondern mit allem, was dazu gesagt worden ist auseinandersetzen und in allem dem, was da schon gesagt worden ist, versuchen, das Gute und Haltbare von dem, was ein Blödsinn ist, zu trennen. Und das heißt, auch aus konkurrierenden Theorien, Theorien, die sich gegenseitig widersprechen, aus jeder das herauszuholen, was an ihr das Beste ist, ja? Den Mist lassen wir über, und wenn wir diese Sachen herausgeholt haben, dann schauen wir nach, ob wir einen Standpunkt finden können, wo sich das integrieren lässt, was vielleicht auf den ersten Blick mal widersprüchlich ausschaut. Die einen, die haben ja durchaus recht, wenn sie sagen das, bla bla bla. Die anderen sagen, das kann nicht stimmen, es muss so und so sein. Vielleicht hat jeder ein bisschen was für sich. Das ist eine ganz andere Einstellung zu dem, was, sagen wir jetzt mal, wissenschaftliches Denken ist. Ja? Da wird nicht von vornherein festgestellt, die sind alle disqualifiziert. Du hast dann Blödsinn gesagt, du scheidest aus. Ne? Weil vielleicht hat er außer dem Blödsinn, den er gesagt hat, auch was recht Vernünftiges gesagt, auf das alle anderen vergessen haben. Verstehen Sie das? Das ist sehr, sehr wichtig. Und da hat er natürlich im Hintergrund, hat er so eine Idee, spielt eine Idee eine Rolle, sozusagen von so einem Stufenaufbau dieses Wissens, das man da verwerten muss. Also da steht so ein, natürlich für ihn ist das Entscheidende, das habe ich auch so jetzt ein bisschen nebenher in meiner Formulierung so angedeutet, dass man das, was die Experten auf dem Gebiet, die sich damit schon beschäftigt haben, sagen, das muss man ernst nehmen und so. Aber hinter denen, die da Experten auf einem bestimmten Gebiet sind, der Astronomie, der Landwirtschaft oder von mir aus auch der Redekunst, ja, denen ihr Wissen, das baut ja seinerseits auf einem Wissen von solchen auf, die keine Experten waren. Ja, also er hat so die Vorstellung, bei Aristoteles gibt es eben nicht diese Vorstellung, Blödsinn, Wahrheit oder sozusagen unverlässliches Meinen, Glauben, Vermuten einerseits und Wahrheit auf der anderen Seite, sondern gibt es die Vorstellung von so einem Stufen, von so einer Stufenleiter, nicht? Von, also im Prinzip Stufenleiter des Wissens. Nicht? Also womit fängt Wissen an? Sozusagen, man könnte sich das ausdenken, was ist sozusagen das primitivste, der primitivste Fall von Wissen. Sag ich mal, der primitivste Fall von Wissen, mit dem auch er, mit dem Aristoteles rechnet, das ist das, was man weiß, in dem Sinn und aufgrund dessen, dass man da war. Also da draußen ist ein Unfall passiert auf der Straße und so wir suchen Zeugen. Ne? Und vielleicht gar nicht, da sind dann welche dabei, die können eine Rolle spielen, die haben das gar nicht bemerkt, dass da ein Unfall war. Aber man sagt, haben Sie gesehen, dass da dieses eine Auto mit, ja, da kann ich mir den Weg sehen. Ne? Also das ist der einfachste Fall von Wissen, dass einem sozusagen zustoßt. Man hat ja nichts dazu gemacht. Der könnte es wissen. Auf der anderen Straßenseite ist einer gegangen, der könnte wissen, was das für ein Auto war, ein Volkswagen oder ein Cadillac. Ne? So, ja? Das ist das Primitivste. Alle anderen Stufen sind welche, wo schon sozusagen eine Selbsttätigkeit, eine Verarbeitung, ne? Also Wissen, das schon zu einer Einstellung wird. Oder was man dann sagt, was Erfahrungswissen ist. Ne? Eine wesentlich höhere Stufe ist schon ein Wissen von der Art, wo man sagen kann, na immer wenn man das macht, dann wird das und das passieren. Ne? Ja? Erfahrungswissen. Ein weitergegebenes Wissen. Ein Wissen, das auf eine gewisse Stufe der Abstraktion schon gebracht ist. Das ist ein höheres. Ne? Sozusagen ein kultiviertes Wissen ist ein solches, das zum Beispiel in einer Gesellschaft nicht jeder von Grund auf selber erwerben muss. Ne? Also nicht jeder von uns, und fast jeder von uns wäre damit überfordert, muss den Kalender erfinden. Ja? Das ist ein Wissen, das in unserer Gesellschaft auf einem relativ hohen Niveau weitergegeben wird. Ne? Und irgendwo gibt es dann, das ist für Aristoteles ein sehr wichtiger Punkt, irgendwo gibt es dann eine Stufe, wo man von einem Expertenwissen sprechen kann, wo ein Wissen, das in einer Gesellschaft vorhanden ist, an eine bestimmte Subgruppe dieser Gesellschaft delegiert wird, so quasi. Ja? Wo es Leute gibt, die sich extra damit auskennen, wo sich nicht mehr jeder damit auskennen braucht, sondern wo, wenn dieses Wissen gefragt wird, diese Leute gefragt werden. Expertenwissen kann man das. Und bei dem Expertenwissen, wo ein Expertenwissen vorhanden ist, dort kann das ansetzen, was nach der Auffassung des Aristoteles die eigentliche Wissenschaft ausmacht. Das Expertenwissen muss noch nicht Wissenschaft sein. Die eigentliche Wissenschaft beginnt bei dem Expertenwissen, bei dem Fragen, was sagen die Experten? Die Experten widersprechen sich auch manchmal. Und dann kommt das, was ich Ihnen beschrieben habe. Wir nehmen von dem einen die These, von dem anderen die These. Und dann schauen wir, ob man das integrieren kann. Und dann versuchen wir, für die Erklärung eines bestimmten Phänomenbereichs allgemeinste Gründe zu finden. Wissenschaft ist bei Aristoteles ein Prozess, der charakterisiert werden kann. Er kann auch anders charakterisiert werden, aber er kann zunächst einmal charakterisiert werden als ein Prozess des fortgesetzten Stellens von Warum-Fragen. Warum ist das so und so? Weil das und das. Ja, aber was ist jetzt mit dem? Warum ist das so und so? Weil das und das. Ja? Eine Wissenschaft ist sozusagen ein Gebäude von solchen Erklärungen, die immer allgemeiner werden nach seiner Vorstellung. Ja? Und die irgendwo für diesen jeweiligen Fragebereich, wo irgendwo sozusagen allgemeinste, nicht mehr weiter hintergehbare Gründe angegeben werden können. Frage, ja? Bitte? Ja, ja, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Aber das ist etwas, das lassen wir jetzt mal vorläufig ein bisschen, das ist sehr gut, ja, ja. Es muss, wenn wir davon reden wollen, dass wir da etwas vor uns haben, egal woraus das jetzt bestimmt, das fragen wir uns dann extra, was eine Wissenschaft ist, ja, und wir wollen den Menschen, der sie hat, der Wissenschaftler, ja? Die Wissenschaftlerin. Was macht und was kann eine Wissenschaftlerin? Eine Wissenschaftlerin kann Folgendes. Wenn jemand kommt und sagt, warum ist es so und so? Ich weiß nicht. Der Papa hat es mir auch nicht erklären können. Ich habe gehört, du kannst es. Sagt er, ja, das ist so und so, weil so und so. Dann sagt die Person, ja, aber warum denn das? Sagt, weil so und so. Und so geht es weiter bis irgendwo. Das kann da die Wissenschaftlerin, die kann das erklären. Und insofern kann die Wissenschaftlerin ja eigentlich von oben nach unten, nicht? Weil die beherrscht, der weiß ja schon von vornherein, was der hat schon diese. Die interessante Frage ist, wo hat die Wissenschaftlerin ihre Wissenschaft her? Das setzt diesen ganzen Prozess von unten nach oben voraus. Also insofern haben Sie ganz recht, wenn die Wissenschaft mal da ist, dann geht es von oben nach unten. Aber bis man zur Wissenschaft kommt, muss eben viel Arbeit auch von anderen als dem Wissenschaftler geleistet worden sein. Das ist ein sehr interessanter Punkt, auf den werden wir viel später in der Vorlesung noch oft zu sprechen kommen, dass die eigentliche wissenschaftliche Tätigkeit bei Aristoteles das Beweisen ist. Und das, wie man dazu kommt, dass man über diese Erklärungskompetenz verfügt, ist eigentlich gar nicht selber die Wissenschaft, sondern ist eine Voraussetzung der Wissenschaft. Das ist ja die Forschung. Ne? Der muss ja, damit er das weiß, warum das und das so ist, muss er die Sachen ja erforscht haben. Ohne Forschung keine Wissenschaft. Aber das Interessante bei Aristoteles ist, dass die Forschung selber nicht das Hauptsächliche an der Wissenschaft ist, sondern die muss vorher passiert sein. Und das ist ein Prozess, der fängt von ganz unten an, von dem, dass man die Augen offen hält, von dem, dass man Verallgemeinerungen bilden kann, von dem, dass man die sprachlich artikulieren kann, dass man, und so. Also insofern sehr, sehr gute Frage, aber da reden wir noch drüber. Also Aristoteles ist der Erste, der so etwas hat wie eine Theorie der Wissenschaft. Nicht nur eine Vorstellung davon, was Wissenschaft ist, sondern eine Theorie der Wissenschaft. Und ein Aspekt, ein charakteristischer Aspekt dieser Theorie der Wissenschaft ist, dass sie eben die Fähigkeit des Erklärens kultiviert, und zwar genau in dem Sinn, dass man für ein jeweiliges Gebiet von Phänomenen, das kann die Rede sein, die Astronomie, die Biologie oder sonst was, sozusagen die obersten Erklärungsgründe kennt. Und dass man daher, wenn einer mit einer kleinen blöden Frage daherkommt, sozusagen immer gewappnet ist. Das ist, ja? Habe ich Ihre Frage einigermaßen vernünftig verstanden und aufgenommen? Gut. Ein ganz wichtiger Punkt in dieser aristotelischen Vorstellung von Wissenschaft ist, dass man eine Wissenschaft nicht nur als die Kompetenz einer Wissenschaftlerin charakterisieren kann, sondern auch noch anders. Also von Plato her würden wir sagen, die Wissenschaft ist eine Kunst. Und was ist eine Wissenschaft? Das ist die höchst entwickelte Kompetenz des Erklärens. Und der eine hat es, der andere hat es nicht. Einer, der es nicht hat und erwerben will, geht zu einem, der es schon hat, in die Lehre und lernt es. Ja? Also geht zuerst hin und stellt seine Fragen, kriegt seine Antworten, ist begeistert, das möchte ich auch können, sagt, bleib da, gehst bei mir in die Lehre. Ja? Verständlich, ja? Verständlich. Das ist eine Wissenschaft. Bei Aristoteles, das ist auch bei Aristoteles so, aber bei ihm kommt etwas ganz Entscheidendes dazu. Nämlich, dass wir eine Wissenschaft auch unabhängig von dieser Interaktion zwischen dem Fragenden und dem Erklärenden beschreiben können, nämlich als was? Als eine sprachliche Struktur, die unabhängig von denen eine Wissenschaft kann bei Aristoteles charakterisiert werden, und das ist etwas ganz Entscheidendes und Neues. Und das ist etwas, was auch für unser Verständnis von Wissenschaft heute noch ein entscheidender Punkt ist. Man kann, was eine Wissenschaft ist und eine bestimmte Wissenschaft ist, dadurch angeben, dass man sie charakterisiert als eine Menge von Sätzen, die auf eine bestimmte Weise geordnet sind. Eine Wissenschaft als eine Menge von Sätzen, die in einer bestimmten Art von Beziehung zueinander stehen. Nämlich, wo, wenn zwei Sätze gegeben sind, man feststellen kann, was ihre wechselseitige respektive sozusagen Allgemeinheit ist, welches der allgemeinere Satz ist. Und auf dieser Grundlage zwischen diesen Sätzen Folgerungsbeziehungen beschrieben werden können. Eine Wissenschaft ist eine Menge von Sätzen, die innerlich so strukturiert ist, dass man sagen kann, genau, und da gibt es welche, die sind sozusagen ganz unten, das, was wir heute nennen würden, empirische oder erfahrungsnahe Sätze, und andere Sätze, die weiter oben sind, und wo man sagt, aus dem, was da weiter oben ist, folgt ja das und so. Und kann es ja gar nicht anders sein, als das, das dann verbrennen wird, wenn es lange genug im Sonnenlicht oder so, ja? Weil das Sonnenlicht einen Vorgang der Oxidation und so weiter und so weiter, ja? Ist das Sauerstoff, Licht, Wärme und so, ja? Folgerungsbeziehung, ein Ganzes von Sätzen, eine Gesamtheit von Sätzen ist so eine Wissenschaft, die innerlich geordnet sind. Und zwar so geordnet sind, nach Allgemeinheit geordnet sind, dass zwischen ihnen Folgerungsbeziehungen hergestellt werden können. Und wo ganz oben sozusagen irgendwelche allgemeinsten Sätze stehen, von denen her man alles andere folgern kann. Ja? Ist das verständlich? Bitte? Bitte? Naja, genau, da kommen wir gleich drauf. Die Folgerungsbeziehungen, das sind die syllogistischen Beziehungen. Da komme ich gleich auf den Punkt. Ne? Aber zuerst haben wir es einmal allgemein, dass man so ein Bild hat davon. Ja? Ist das? Und wie kommt dieses, aber jetzt fragen wir, das schaut so sehr abstrakt aus, nicht? Da hat man von oben nach unten. Ne? Das hat man gern. Man stellt sich gern oben hin, weil von oben nach unten geht es leichter, als wenn man raufkraxeln muss, von unten nach oben. Aber damit man da oben hingekommen ist, muss man mal unten angefangen haben. Das ist sehr wichtig. Also jede Wissenschaft hat eine empirische Basis, von der aus man da hinaufgekommen ist, irgendwann einmal. Das ist bei Plato nicht so. Bei Plato kommt man zu der Wissenschaft oder zum Wahn nicht dadurch, dass man von dem empirischen, von dem Erfahrungswissen aufsteigt, sondern da kommt man zur Wissenschaft dadurch, dass man das Erfahrungswissen ausscheidet. Dass man rausspringt aus dem Zusammenhang dieser gewöhnlichen Erfahrungen. Ne? Wenn man sagt, wenn es heiß ist, dann verbrennt es, kann etwas kalt verbrennen oder so. Ne? Eine Konsequenz daraus, was später für uns sehr, sehr wichtig werden wird, in der zweiten Hälfte der ganzen Vorlesung erst. Eine Konsequenz, die sich daraus ergibt und die für Aristoteles enorm charakteristisch ist, ist das, dass es verschiedene Wissenschaften gibt und dass die Wissenschaften im Prinzip voneinander verschieden sind. Alle Wissenschaften sind voneinander verschieden. Sie werden gleich verstehen, wie das genauer gemeint ist. Inwiefern sind sie voneinander verschieden? Eine Wissenschaft ist einfach zunächst einmal, also wenn eine Wissenschaft entwickelt wird, was passiert dann? Das geht eben so, dass ein bestimmter Phänomenbereich, ein bestimmtes Interessensgebiet wird eben für wert befunden, kultiviert zu werden. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte jetzt eine neue Wissenschaft ins Leben rufen und ich werde mich darum bemühen, dass das auch an der Universität Wien jetzt nach so vielen 650 Jahren endlich mal unterrichtet werden kann, nämlich die Wissenschaft von den Dingen, die kleiner sind als mein kleiner Finger und wenn sie vom Tisch runterfallen, Pieps machen. Das wird kein allgemeines Interesse finden. Also eine Wissenschaft geht aus von einem bestimmten Interessensgebiet und dass man sich bemüht, da eben Erklärungen und Verallgemeinerungen zu finden. Und dann geht es da los, von unten rauf, ne? Und dann finden die, dann bilden sich die Experten, vorletzte Stufe, und auf der letzten Stufe sind es dann die Philosophen, aber die sozusagen die Systematisierung der obersten Grundlagen schaffen. Und natürlich sind diese obersten Grundlagen von der einen Wissenschaft dann ganz andere oberste Grundlagen als die von der anderen Wissenschaft. Ne? Weil die eine Wissenschaft geht aus von der Erfahrung, die man mit der Kunst der Überredung macht, beim Überreden. Da, mit sowas kannst du nie wenn überreden, sagt der eine. Ich habe aber ein gutes Rezept, da kannst du jedem alles einreden. Interessant und so. Ne? Und die anderen interessieren sich für ganz was anderes. Die anderen interessieren sich für Biologie oder sowas. Ne? Wo kommen die Schmetterlinge her? Was waren das für komische Viecher, die da zuerst am Boden herumgekrochen sind und auf einmal können sie fliegen? Ne? So, für Zoologie zum Beispiel oder sowas. Ne? Und andere interessieren sich wieder für Mathematik. Ja? Und jeder kommt natürlich zu anderen Grundlagen. Und es gibt nie zwei Wissenschaften, die dieselben Grundlagen haben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt nie zwei Wissenschaften, die ganz die gleichen obersten Grundbegriffe haben. Ist Ihnen das halbwegs verständlich? Und zwar warum nicht? Weil es eben immer von unten nach oben geht. Und wenn sich herausstellt, dass wir da eine Wissenschaft betreiben, dann betreiben wir eine andere Wissenschaft und dann sehen wir gemeinsame Grundlagen, dann ist es ab dem Moment eine Wissenschaft. Nur mehr, ja? Können Sie das halbwegs? Das heißt natürlich, da muss man jetzt zwei Qualifikationen anbringen. Die Wissenschaften stehen sozusagen wie einzelne Projekte nebeneinander. Da muss man jetzt zwei Qualifikationen, nicht Einschränkungen, aber zwei Zusatzbemerkungen machen. Einerseits gibt es aber natürlich doch etwas, was alle Wissenschaften miteinander gemeinsam haben. Nämlich, das ist dieser Aufbau nach solchen Folgerungsbeziehungen. Sozusagen die Grundarchitektur ist immer die gleiche. Ne? Die Grundarchitektur, es wird in jeder Wissenschaft wird erklärt. In jeder Wissenschaft gibt es immer das, warum ist das so und so, weil das und das. Und warum ist das und so, weil das und das. Und warum ist das und so. Da gibt es keinen Grund mehr, weil das ist selber der letzte Grund. Ne? In dieser Art von. Das haben sie alle gemeinsam, diesen Aufbau. Und dann gibt es noch eine Qualifikation, eine Zusatzbemerkung, die man machen muss. Nämlich, dass obwohl jede Wissenschaft sozusagen für sich steht und ihre eigenen Grundsätze hat, Aristoteles sowas vorsieht oder Platz hat für die Vorstellung von sowas wie einer Universalwissenschaft. Und zwar kennt er gleich zwei Universalwissenschaften. Also es gibt sozusagen zwei Wissenschaften, die unterscheiden sich von allen anderen. Es könnte ja im Prinzip beliebig viele geben. Und wichtig ist, dass Aristoteles einiges an Wissenschaften auch richtiggehend erfunden hat. Also die Logik ist eine Wissenschaft, die er erfunden hat, und die Biologie ist eine Wissenschaft, die er erfunden hat. Mindestens. Also da könnte es aber beliebig viele geben. Und trotzdem gibt es sowas wie zwei, die was ganz was Besonderes sind, die Universalwissenschaften sind. Aber das muss man richtig verstehen. Also wenn man die sozusagen als so Pyramiden aufschreibt, die verschiedenen Wissenschaften, dann ist das, was er ausschließt, dass es sowas gibt. Das gibt es nicht. Eine Dachwissenschaft, von der her das, was hier das jeweils Oberste ist, erklärt werden könnte. Sondern bei jeder Wissenschaft ist es so, dass die Erklärung sozusagen in ihr selber aufhört. Ja? Also Universalwissenschaft heißt nicht eine Einheitswissenschaft, die Grundsätze hat, aus denen die Grundsätze aller anderen Wissenschaften erklärt werden können. Das sieht er nicht vor. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass Sie sich das klar machen, weil wir sehen das vor. Oder zumindest ab der klassischen Periode der Neuzeit nach der Renaissance hat man das begonnen vorzusehen. Eine Einheitswissenschaft. Aber da, ja? Na, dann gäbe es eben nur eine Wissenschaft, wenn das so wäre, oder? Aber es gibt nicht nur eine Wissenschaft. Nein. Das gibt es eben nicht. Aber was es gibt, ist, Sie reden vom Lebendigen und Sie reden vom Nichtlebendigen. Und die Erklärungen, die das Lebendige betreffen, also Mathematik zum Beispiel, und die Erklärungen, die das Lebendige betreffen, die hören irgendwo bei den Prinzipien des Lebendigen auf. Ende. Ja? Und die Erklärungen, die die Zahlen und die geometrischen Figuren betreffen, die hören irgendwo bei der Erklärung dessen, was ein geometrischer Raum ist oder was Zahlen sind, hört das auf. Aus. Ja? So. Das ist sehr wichtig, dass Sie sich das klar machen. Der Begriff universale Wissenschaft bedeutet nicht, dass das eine Dachwissenschaft ist in dem Sinn, dass von ihr aus die Prinzipien von den anderen Wissenschaften erklärt werden können. Ja? Sondern die sind in einem bestimmten Sinn, sind die alle aufeinander irreduzibel. Aber es gibt Universalwissenschaften, und zwar sogar zwei, nämlich die eine, bitte? Physik ist eine bestimmte Wissenschaft, es ist keine Universalwissenschaft. Die Physik ist die Wissenschaft von der Gesetzlichkeit der Bewegung der Dinge, die sich zumindest zu einem gewissen Grad von selber bewegen. Also der Gesetzmäßigkeit der natürlichen Dinge. Das ist Physik. Und es gibt aber Wissenschaften, die von Dingen handeln, die nicht sich von selbst bewegen und verändern können. Daher kann die Physik keine Universalwissenschaft sein. Aber die Philosophie ist eine Universalwissenschaft. Zumindest ein bestimmter Teil der Philosophie. Die Ontologie. Und zwar deswegen, weil ihr Gegenstand nicht das Unbelebte oder das Belebte oder das, was weiß ich, das Lächerliche oder das Erfolgreiche ist, sondern weil ihr Gegenstand das Sein ist. Und weil auch alles, womit sich die anderen Wissenschaften beschäftigen, etwas ist, was ist. Weil auch die anderen Wissenschaften sich mit dem Sein und dem Seienden beschäftigen. Ja? Na, man müsste es eben rauskippen, sozusagen in eine andere, in der Dimension, wenn man so macht, ne? Damit dieser Anschein, weil was nämlich nicht möglich ist, ist, dass man aus den Einsichten, die die Philosophie über das Sein hat, diejenigen Einsichten erklärt, die das Lebendige als solches betreffen. Ja? Also es liegt sozusagen quer. Ja? Verstehen Sie das? Ja? Sie beschäftigt sich mit dem Sein und alle anderen beschäftigen sich auch mit dem Sein. Aber was die Philosophie über das, die Ontologie über das Sein sagt, ist nicht von der Art, dass man daraus ableiten könnte, dass es zum Beispiel einen Unterschied geben muss zwischen dem Lebendigen und dem Nichtlebendigen. Von der Art ist das nicht. Also stellt man sich die Universal besser so vor, dass man in einer dritten Dimension hier sozusagen so ein Dach hätte, dass das so heraussteht, aber nicht Begründung leistet. Sie leistet nicht eine Begründung für die anderen. Und es gibt noch eine universale Wissenschaft, da funktioniert der Schmäh ähnlich, so wie man sagt, die ist universal, weil sich alle mit dem Sein beschäftigen. Was haben alle anderen trotz allem gemeinsam? Nein, eben nicht. Das ist eben nicht so. Das ist eben nicht so. Die Mathematik nicht. Aber das spielt auch eine sehr große Rolle, dass es nicht so ist. Die andere universale Wissenschaft ist die Rhetorik. Weil alle Wissenschaften sozusagen sprachliche Gesamtheiten, sprachliche Strukturen sind. Weil überall geredet werden muss. Also, was bei Plato gibt es so diesen Spruch, die Rhetorik ist die Kunst aller Künste. Der hat einen bestimmten Sinn, der ist sehr präzis und treffend für Plato. Nicht? Weil alles, was eine Kunst ist, setzt ja voraus, dass eine bestimmte Fähigkeit auf das Niveau gebracht worden ist, dass man sie weitergeben kann, also dass man darüber reden kann. Also gibt es in jeder Kunst die eine Kunst, nämlich die Rhetorik. Und bei Aristoteles ist das äquivalent zu diesem Spruch, dass die Rhetorik so etwas wie eine universale Wissenschaft ist, weil sie überall eine Rolle spielt. Weil alles, was eine Wissenschaft ist, eben Sprache ist. Ja? Nein, eben genau nicht. Das ist der springende Punkt. Da kommen wir viel später noch drauf. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Diese These von der Getrenntheit der Wissenschaften, ja, die hat in bestimmten Bereichen mehr und in bestimmten Bereichen weniger Plausibilität für uns. Und am wenigsten plausibel ist sie uns bei der Trennung von Mathematik und Physik. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Entwicklung der Wissenschaftsgeschichte, der Wissenschaftsphilosophie über die Jahrtausende hinweg überhaupt, dass bei Aristoteles Mathematik und Physik zwei grundverschiedene Wissenschaften sind und keine gemeinsamen Grundsätze haben. Also das heißt, dass es bei Aristoteles sowas nicht nur nicht gibt, sondern gar nicht geben kann, wie eine mathematische Physik. Ja? Sehr, sehr ein ganz entscheidender Punkt. Das hat natürlich auch einige Nebeneffekte oder sehr, sehr wichtige Nebenaspekte. Es ist ihm ja schon klar, dass es sowas gibt wie, das ist jetzt nur im Vorausblick, dass es so trotzdem sowas, der Witz ist der, dass sich die Physik mit natürlichen Gegenständen beschäftigt und die Mathematik beschäftigt sich nur mit abstrakten Gegenständen. Aber es ist ihm natürlich klar gewesen, dass es sowas gibt wie angewandte Mathematik. Und insbesondere gibt es zwei Bereiche der angewandten Mathematik, die besonders wichtig sind. Das eine ist die Musik. Na, es gibt noch andere, aber das für ihn. Das eine ist die Musik und noch wichtiger ist die Astronomie. Die Astronomie ist ein Bereich der angewandten Mathematik. Daraus folgt für ihn aber nicht, dass er seine Trennung von Physik und Mathematik abschwächen würde, sondern für ihn folgt daraus, dass die Astronomie was völlig anderes ist als Physik. Und das ist sozusagen ein, das muss man verstehen, damit man kapiert, was für eine Revolution es war in der frühen Neuzeit mit Galilei, dass diese Trennung zwischen Astronomie und Physik aufgehoben worden ist, dass klar geworden ist, dass die Gesetze für die Bewegung der Sterne dieselben Gesetze sind, die dafür für die Bewegung der erdnahen Dinge verantwortlich sind. Während für Aristoteles waren das einfach völlig andere Arten von Gesetzen, was die Sterne betrifft und was die erdnahen Dinge betrifft. Ja? Ein ganz entscheidender Punkt. Also oft macht man sich die Sachen ja am besten klar, indem man sich klar macht, wo sie am wenigsten verständlich sind, weil das das Charakteristische an ihnen ist, was uns am fremdartigsten vorkommt. Haben Sie es jetzt ungefähr, haben Sie ein Bild ein bisschen von dem, von diesem Wissenschaftsverständnis? Das ist ganz anders als unseres. Es, vor allem in diesen zwei Punkten, dass die Wissenschaften voneinander getrennt sind. Wir nehmen ja heute an, dass die Mathematik eine Grundlagenwissenschaft für alle anderen Wissenschaften ist. Und dass der Schwerpunkt der eigentlich wissenschaftlichen Tätigkeit das Beweisen ist und nicht das Forschen. Das Forschen ist sozusagen eine Sache, die immer schon passiert sein muss. Das wird so quasi trivialisiert. Entweder haben wir gut geforscht oder wir haben nicht gut geforscht, aber das ist nicht die Aufgabe des Wissenschaftlers selbst, wenn er schon mal seine Wissenschaft hat. Die Wissenschaften sind natürlich auch statisch. Ne? In einem gewissen Sinn. Dadurch sind die Wissenschaften statisch. Wenn eine Wissenschaft einmal etabliert ist, dann hat sie ihre Grundsätze und basta. Ne? Während wir heute sehen das ganz anders. Wir sehen das so, dass das eigentlich der eigentliche, die Front der Wissenschaft ist, die Erforschung der Grundlagen immer wieder. Bei Aristoteles ist es so, dass die Forschung zu den Grundlagen führt. Dann hat man es und dann freut man sich. Jetzt sage ich Ihnen noch was und das führt jetzt dann zu den Dingen, die wir, mit denen wir dann richtig im Mittelalter bei den Boethius einsteigen. Jetzt sage ich Ihnen noch was zu diesen Folgerungen. Was für uns an der aristotelischen Philosophie interessant ist, was ich behandeln, also was Folgen hat für das, was ich im Mittelalter behandeln werde, ist die theoretische Philosophie des Aristoteles. Also die Wissenschaftstheorie, die Ontologie, insbesondere Ontologie. Also wir werden uns im ersten Teil der Vorlesung, die ersten zwei, drei Stunden, beschäftigen wir uns mit Fragen, die typische Fragen der Ontologie sind. Aber für das Gesamtkonzept von theoretischer Philosophie des Aristoteles, also Wissenschaftstheorie, Ontologie und so weiter, wenn man das ein bisschen im Zusammenhang verstehen will, der entscheidende Ansatzpunkt ist seine Logik. Also jetzt frage ich nochmal, wie viele von Ihnen studieren Philosophie und wie viele machen was anderes und zur EC? Okay. Also die Philosophie studieren, die müssen ja sowieso einen Logikkurs machen, aber ich versuche mal da Ihnen ein paar Sachen jetzt in ein paar Minuten zu sagen, die Sie auch ohne so einen Logikkurs besucht zu haben oder auch wenn Sie ihn nie besuchen werden, für Sie einen Sinn haben. Da muss ich vorausschicken, dass es sich um Sachen handelt, die in manchen, also in mancher Hinsicht ganz einfach sind, aber in manchen Konsequenzen, die daraus entwickelt werden können und von Aristoteles entwickelt worden sind, wirklich extrem schwierig. Ganz extrem schwierige Fragen. Ich versuche Ihnen, was ich Ihnen sagen will, sozusagen, dass man es kapieren kann, dass es einfach ist und mache Sie darauf aufmerksam, wo etwas Schwierigeres beginnt. Ja? Weil meine Philosophie sozusagen ist die, dass wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, hat es keinen Sinn, so zu tun, als wäre da alles leicht. Da kann man es nicht verstehen. Man muss sehen, wo Schwierigkeiten sind. Und man muss, damit man überhaupt irgendwas dazu sagen kann, wenigstens ein bisschen ein Gefühl davon haben, was die schwierigen Sachen eigentlich sind. Also wir fangen mit etwas ganz was ein, fangen an, nämlich mit der Voraussetzung, dass das zentrale Stück dieser theoretischen Philosophie des Aristoteles die Logik ist. Die Logik ist eine Sache, die er erfunden hat, in einem gewissen Sinn. Aber nichts, was jemand erfindet, wird aus dem Blauen heraus erfunden. Alles, was erfunden wird, hat irgendwelche Voraussetzungen dafür, dass es erfunden wird. Also eine Erfindung ist, Erfindungen in diesem Sinn oder auf diesem Gebiet sind kreative Synthesen, wobei man sagen kann, der Anteil der Kreativität und der Anteil dessen, was da synthetisiert wird, das kann sehr variieren. Aristoteles war sehr kreativ, extrem kreativ. Er hat ein bestimmtes Phänomen, das entscheidend ist in den Szenarien des überzeugenden Redens. Ein bestimmtes Phänomen, ein bestimmter Aspekt, der eine entscheidende Rolle spielt, wenn es ums Überzeugen geht, formalisiert. Das war schon den Sophisten klar, dass das Überzeugen eben auf nichts anderes hinausläuft, als dass man versuchen muss, Argumente, Gedanken, Sätze, Aussagen zu finden, von der Art, dass wenn der andere denen zustimmt, er noch einer weiteren Aussage zustimmen muss, die diejenige ist, die ich von ihm haben will. Jetzt, wenn ich von jemandem eine bestimmte Aussage haben will, also wenn ich von ihm will, dass er sagt, ja, ich stimme für Waldheim, dann kann man das auf verschiedene Arten erreichen. Man kann sagen, machst du es auch wirklich, du mit deinen Händen dann fotografieren den Stimmzettel und alles, ja, und so. Und dann kriegst du von mir eine Kiste Whisky. Oder in den Mafia-Filmen oder so, da können wir sehr gut sehen, die verschiedenen Methoden, wie man jemandem ein Angebot macht, das er nicht abschlagen kann. Ja, oder so. Also man kann es auf verschiedene Arten und Weisen erreichen. Wenn man jemanden dazu bringen will, dass er was sagt, dann kann man auf, was eben die Sophisten und die Rhetoriker immer interessiert hat, ist, die von allen diesen Methoden genau diejenigen, die sich nur in der Diskussion abspielen. Also die eben ohne Folterinstrumente, Geschenkannahme und so weiter funktionieren. Durch Reden. Wie muss man reden? Damit man mit dem Reden allein den anderen dazu bringt, dass er dann was zugibt oder sagt und bereit ist, womöglich auch noch zu verteidigen gegenüber Dritten, was er von sich aus nicht zugegeben hat oder gesagt hätte. Verstehen Sie das? Wie macht man das, dass man in der Rede sozusagen einen Zwang erzeugt? Eine überhaupt nicht triviale Aufgabe, weil man immer damit konfrontiert ist. Wenn man sich diese Aufgabe stellt, dass ich sage dem anderen, geh, sag doch das dann. Sagt er, na, das nie, nur über meine Leiche. Sag er, naja, aber du weißt doch auch das. Und jetzt bringt man ihm sowas. Und dann sagt er, geh, das interessiert mich. Und er geht einfach. Er geht einfach. Das ist, in der Rhetorik ist man immer, in diesem Szenario, über das wir sprechen, muss man immer damit rechnen, dass es ein begrenztes Szenario ist und dass der andere aussteigen kann. Und wie kann ich das, was ich sage, so optimieren, dass er mir nicht aussteigt? Ja? Dass er wenigstens Nein sagt, wenn er was nicht akzeptiert, nicht einfach davon geht. Und dann, wenn ich ihn soweit habe, dass er mir überhaupt zuhört, dass er Ja sagt. Ja? Und diesen Gedanken, die Sophisten haben eine enorme Bandbreite von Mitteln oder Rezepten diskutiert. Ja? Also zum Beispiel, dass man schön sprechen soll, Honig soll von meinen Lippen fließen. Ne? Dann werden wir die anderen zuhören. Ja? Und so schmeicheln oder drohen. Ne, so. Aber jetzt alles in der Rede, nicht verprügeln. Und aus diesem Szenario, aus dieser Idee, hat Aristoteles sozusagen einen formalen Begriff destilliert. Ja? Den Begriff der Folgerung, des Syllogismus. Das ist ein ganz allgemeiner Begriff. Was ist ein Syllogismus? Jetzt denken Sie nicht an aristotelische Syllogismen oder so, sondern nehmen Sie einfach diesen Begriff der Folgerung. Die notwendige Folge. Was ist eine notwendige Folge? Was ist ein Syllogismus? Eine Zusammenstellung von Logoi, von Wörtern, die dieses Zwingende hat. Da hat er eine verbale Nominaldefinition dafür gegeben. Ja? Das ist der Kern seiner ganzen Auffassung von Logik. Ein Syllogismus, ich habe die Stellen jetzt nicht dabei, es gibt zwei große wichtige Stellen, an denen das mehr oder weniger wörtlich gesagt wird, was ich Ihnen jetzt sage. Ein Syllogismus ist ein Stück Sprache, ein Ausschnitt aus der Sprache, von der Art, dass wenn in diesem Ganzen etwas Bestimmtes gesetzt oder akzeptiert ist, etwas davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Das ist ein Syllogismus. Also ein Syllogismus ist ein Stück Sprache, ja, in dem es eine Einteilung gibt. Ja. Das ist einmal klar. Es ist auf jeden Fall ein komplexes Stück Sprache, nämlich ein Stück Sprache von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes, das ist das Erste, gesetzt und akzeptiert wird, etwas anderes, davon Verschiedenes, das Zweite, mit Notwendigkeit folgt. Das kann man Syllogismus nennen. Ja? Das ist eine ganz formale Definition. Die sagt Ihnen sehr vieles noch nicht. Zum Beispiel sagt sie Ihnen etwas ganz Entscheidendes noch nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Ja, darum ist das nur eine Nominaldefinition. Ein Syllogismus, gibt es überhaupt ein Stück Sprache von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt wird, etwas anderes, davon Verschiedenes, mit Notwendigkeit folgt? Also dieses erste Problem, ob es sowas überhaupt gibt, ist relativ leicht zu lösen, zu beantworten, mit Ja. Nicht? Wenn das erste Stück Sprache lautet, ich bin über 1,60 und habe eine Krawatte um, und das zweite Stück Sprache lautet, ich habe eine Krawatte um, dann ist es sowas. Weil Sie können nicht akzeptieren, dass ich über 1,60 bin und eine Krawatte umhabe und nicht akzeptieren, dass ich eine Krawatte umhabe. Ja? Ist das verständlich? Sie können auch irgendwelche andere Sachen nehmen und sagen, das erste Stück Sprache ist, ich bin ein Mensch und das zweite Stück Sprache ist, ich bin entweder weiblichen Geschlechts oder männlichen Geschlechts oder beides. Müssen Sie auch akzeptieren. Oder wenn das erste Stück Sprache ist, 2 und 2 ist entweder 4 oder irgendeine andere Zahl, dann müssen Sie, wurscht. Da können Sie auch was anderes noch finden oder so. Wenn ich sage, etwas ist wahr, das und das ist wahr, dann ist etwas, was daraus folgt, dass es nicht nicht wahr ist und solche Sachen. Also es ist ganz leicht, solche Dinge zu finden, die diese Bedingungen erfüllen. Ja? Ja, Frage? Oh ja, es ist was anderes. Ja, genau. Na, also das ist schon was anderes, weil zum Beispiel, wenn Sie das eine aufschreiben, brauchen Sie mehr Platz, als wenn Sie das andere aufschreiben. Das reicht, natürlich. Ja, ja. Also die Frage, das ist eine Extrafrage, wie stark das Gefälle sozusagen sein muss, dass den Ausdruck verschieden rechtfertigt, ja? Das ist ja das, was Sie meinen. Ne? Und bei diesem Beispiel ist das Gefälle ganz gering. Also natürlich ist Ihr Instinkt ganz richtig, dass Sie sagen, wenn es das ist, dann... ja. Bitte? Ja, eben verschieden sein. Ja? Okay. Wir bleiben bei Ihre Sache ist, Ihre Frage ist gut. Aber wir haben jetzt nur gesagt, etwas davon Verschiedenes. Ja? Wir werden dann auch Beispiele haben in Kürze, wo das viel deutlicher ist, dass es verschieden ist. Und wo trotzdem die Frage bleibt, ob es was Neues ist. Ja, das ist schon eine gute Frage. Aber es ist nicht von Neuen die Rede gewesen, sondern von Verschieden. Jetzt sind wir mal bei einem anderen Punkt. Also, jetzt ist nur einfach klar, egal ob die trivial sind oder nicht, es gibt solche Dinge. Ja? Solche Syllogismen. Es gibt solche Sachen von der Art, dass sie ein abgegrenztes Stück Sprache sind, von der Sorte, dass wenn das eine so und so ist, dann ist mit Notwendigkeit auch das andere zu akzeptieren. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt und sagen, was ist eine Wissenschaft der Logik? Was ist das? Eine Wissenschaft der Logik ist, die Wissenschaft der Logik ist eine Wissenschaft, die in maximal allgemeinen Ausdrücken alle möglichen Syllogismen beschreibt. Nicht, weil jetzt, ich habe eins gefunden, das ist so, nicht, man findet ein so ein Ding und dann findet einer ein anderes Ding und so. Da sind wir auf dem Status des Erfahrungswissens. Nicht? Erste Erfahrungen und so. Und jetzt versucht man zu sagen, na, gibt es da mehrere davon? Nicht? Wie viele gibt es da eigentlich davon? Wie schauen die alle aus? Und eine Wissenschaft ist es dann, wenn wir eine maximal allgemeine Beschreibung haben, allgemeinste Grundbegriffe haben, die uns erlauben, alles, was ein Syllogismus ist, zu beschreiben. Beziehungsweise die uns erlauben, von jedem Stück Sprache, das uns hingelegt wird, zu entscheiden, ob es ein Syllogismus ist oder keiner. Haben Sie das? Verstehen Sie das? Dann ist es eine Wissenschaft. Sonst kann es ja Kunst sein, ne? Und es ist eine Kunst, wenn es so, oder eine Fertigkeit, nicht? Einfach eine Fertigkeit. Und diese Fertigkeit, die beherrscht ja jeder von uns, auch ohne dass er eine Wissenschaft hat. Ja? So, und wenn wir jetzt auf die Wissenschaft zusteuern, ein bisschen was bringe ich jetzt noch unter, nicht alles, was ich vorgehabt habe, aber das macht nichts. Wenn wir jetzt auf diese Wissenschaft zusteuern, was sind diese allgemeinsten Begriffe? Was sind diese Grundvorstellungen, von denen aus wir erklären können, was alles ein Syllogismus ist? Das geht jetzt recht schnell und das nehmen wir dann nächstes Mal noch einmal kurz durch. Das sind ein paar zusätzliche Annahmen des Aristoteles. Also vielleicht sollte ich noch etwas vorausschicken. Es ist natürlich klar, wenn man sagt, wie kann man auf hochallgemeine Weise alle diese Dinge charakterisieren, ist natürlich völlig klar, dass man da konkurrierende Ideen haben könnte. Der eine sagt so, der andere sagt so. Nein? Der eine sagt, ich charakterisiere die Dinge so. Und der andere sagt, nein, das würde ich nicht machen. Und zwar, was würde er denn sagen? Er würde sagen, weil ich kenne ein paar Syllogismen, die kann man mit deiner Dings nicht erklären. Sagt er, also verschiedene Theorien, die da aufgestellt werden, man probiert mal herum, nicht, ob man eine Theorie findet. Und verschiedene Theorien oder Theorieansätze werden sich dann dadurch unterscheiden, ob sie werden erfolgreicher oder weniger erfolgreich sein, je nachdem, ob sie auch wirklich alle zu charakterisieren erlauben. Nicht? So ist es so, dass eben, wenn wir jetzt von der aristotelischen Logik sprechen, womit wir ja erst beginnen werden, von vornherein damit rechnen müssen, dass es auch andere geben kann. Ne? Und die Annahmen, die er macht, die Grundannahmen, die er macht, sind folgende. Seine Grundannahmen sind die. Dieses Stück Sprache, das wir da in zwei Teile teilen, das müssen wir unabhängig davon, dass wir es in diese zwei Teile teilen, auch noch auf eine andere Art einteilen können, und zwar so, dass es aus lauter Sätzen besteht. Ja? Dass es aus Sätzen besteht. Wir müssen es in Sätze teilen können. Und zwar, das ist jetzt für uns nicht so wichtig, obwohl das genau sehr charakteristisch ist, wir müssen es in drei Sätze einteilen können. Wir müssen es so einteilen können, dass auf der einen Seite hier auf der 1er Seite zwei Sätze sind, 1a und 1b, und dass es hier am Schluss einen Satz gibt, den Zweiersatz. Nicht? Ja? Also es muss in Sätze zerteilt werden können. Und zwar in drei Sätze, von denen zwei die sind, zwei Sätze machen das aus, was akzeptiert wird. Ein Satz ist das, das ist ja auch klar, dass rechts ein Satz steht. Warum ist das klar? Weil ich ja wissen muss, wovon ich den anderen überzeugen will. Und das ist eben ein Satz. Ich will ja, dass er eine Sache dann zugeben muss. Ne? Das ist klar, dass da einer steht. Wenn ich zwei Sachen will, dass er mir zugibt, na, dann mache ich halt zweimal die Operation. Ne? Aber dass hier links zwei Sätze stehen, das ist nicht völlig klar. Das ist eine Besonderheit des Aristoteles. Und zwar handelt es sich um Behauptungssätze. Aber jetzt war eine Frage, ja, oder? Ist die noch? Hat sich erledigt. Gut. Also, es muss in Sätze zerfallen, und zwar in Behauptungssätze. Und jetzt kommt eine ganz starke Annahme, die die Reichweite dieser aristotelischen Theorie enorm einengt. Nämlich, dass diese Sätze, Satz 1 zum Beispiel, von einer ganz bestimmten Form sein müssen. Also es fallen dann sozusagen irrsinnig viele Stücke Sprache gleich weg, die nicht von einer ganz bestimmten Form sein müssen. Und von welcher Form die sind, das kann man durch eine einfache Formel, die müssen von der Art sein, des Dikatatinos. Diese Sätze müssen von der Art sein, etwas über etwas. Jeder von diesen drei Sätzen muss die Form haben, dass etwas über etwas gesagt wird. Also in jedem dieser beiden Sätze muss es eine Position A und eine Position, muss es zwei verschiedene Positionen geben, eine Position A und eine Position B. Die Position B ist die, es wird etwas gesagt, ja? Und die Position A ist über etwas, ja? Richard Heinrich ist ein Autofahrer. Ja? Ist ein Autofahrer, wird ausgesagt, könnte man auch über den anderen sagen, wird aber hier über mich gesagt. Ja? Das würde der Satz, Richard Heinrich ist ein Autofahrer, würde diese Bedingung erfüllen. Er erfüllt andere Bedingungen nicht, kann ich Ihnen gleich sagen, und daher kommt er letztlich nicht in Frage für die Integration in so ein Ding. Aber diese Bedingung würde er erfüllen. Ja? Verstehen Sie das? Die müssen von der Art sein, dass es zwei Positionen gibt und etwas wird über etwas gesagt. Ja? Wobei dieses Über in unserer Grammatik die Rolle des Subjekts spielt normalerweise, oder durch den Subjektausdruck bezeichnet wird, und das, was gesagt wird, das Prädikat ist. Ja? Und es muss immer, zu dem Satz gehört sozusagen dazu, dass man genau weiß, welches ist. Das ist ganz wichtig, sonst haben Sie den Satz nicht als Satz identifiziert, wenn Sie nicht sagen können, welches das ist worüber und welches das was ist, was gesagt wird. Und dann mache ich für heute Schluss, aber der Vorblick, nicht, ist die Idee die, dass sein Vorschlag ist, dass ein Syllogismus immer von folgender Art ist, nämlich, dass es drei solche Sätze gibt, die mit insgesamt drei verschiedenen Besetzungen für diese jeweils zwei Positionen auskommen. Und das sind dann diese, alle Wiener sind Menschen, alle Menschen sind sterblich, also alle Wiener sind sterblich. Das wäre schon ein Beispiel, wo es nicht mehr ganz so trivial ist, natürlich. Nicht? Also, aber wo man natürlich auch sagen kann, na gut, das habe ich eh gewusst. Aber das ist nicht der Punkt dabei, dass man die Sachen nicht auch anderswoher wissen könnte. Daraus folgen dann noch ein paar Annahmen darüber, was da in Frage kommt, was das überhaupt für Sachen sein können, die gesagt werden und worüber etwas gesagt wird. Das machen wir das nächste Mal ganz kurz. Aber wir fangen nächstes Mal auch schon an, über den Boetius zu sprechen. Ich hoffe, die Sache langweilt Sie nicht und ist Ihnen nicht allzu Ding. Es wird dann schon wieder lustiger und interessanter und wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger.